Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Stockbrot und Dosenbier. Nee, Scherz, natürlich sind wir hier nicht bei Stockbrot und Dosenbier, wir sind hier bei Blutrausch. Aber Daniel, ich habe in den letzten Wochen gedacht, wir müssen dringend nochmal Stockbrot aufnehmen. Es ist so viel passiert, was ich mit dir besprechen möchte, und ich will das nicht hier im Blutrausch im Sinne vom Abschweifen besprechen, weil wir dann wirklich gottlos abschweifen würden und glaube ich, einzelne Leute uns wirklich hassen würden. Wir müssen dringend nochmal Stockbrot Zeit finden.
Sehe ich auch so. Ich habe jetzt heute erst noch die letzte Stockbrot-Folge nochmal gehört und auch gedacht, so ey, irgendwie schon cool, vermisse ich ein bisschen, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war die Bücherfolge und seitdem ist irgendwie auch schon relativ viel Zeit vergangen. Gleichzeitig war es auch nur Anfang des Jahres, war glaube ich so die Karnevalszeit und ja. Also irgendwie wird es mal wieder so langsam Zeit, ne? Müssen wir hinkriegen.
Es wird einfach wirklich Zeit, ja. Ich habe zwar hier auch heute einen coolen Fall mitgebracht und Blutrausch ist nach wie vor irgendwie so das Hauptbaby und es macht einfach Spaß, mit dir über die Fälle zu sprechen und dann auch irgendwie so mit der, ja, mit der Community über irgendwelche Theorien sich auszutauschen. Wenn noch Raum für Theorien bleibt, werden wir heute auf jeden Fall haben. Aber Stockbrot ist ja eben immer noch so für alles abseits von Blutrausch zuständig. Und da gibt's, wie gesagt, momentan einfach so viel, was ich so auf der Seele habe. Da wird's wirklich nochmal Zeit. Aber jetzt wird's nochmal Zeit für diesen wunderbaren Eiskaffee mit Haselnuss von Holy. Ey, das ist wirklich eine Offenbarung. Du hattest recht. Ich hatte den ja gestern noch gar nicht probiert und du hast gesagt, ich soll's tun. Und es ist einfach das geilste Getränk überhaupt.
Zwei dumme, ein Gedanke, würde ich sagen. Ich wollte anfangen mit einem Geräusch, das, naja, in etwa so klingt. Das wäre allerdings kein Bleistift im Wasserglas gewesen, sondern ein Strohhalm im leckeren Cocktailglas. Und genau mit diesem Drink, auch mit der Nussvariante.
Geil.
Ja, zwei dumme, ein Gedanke. Denn diese kleinen Nussstückchen, die so schlingelhaft da rein pulverisiert haben, wie auch immer das funktioniert, aber am Ende so leicht knackig sind, die machen das einfach perfekt.
Also Leute, Holy, ne, Milchshake-Variante, und jetzt stellt euch vor, einen richtig geilen Eiskaffee und ihr habt das auch so in eurem Becher angerichtet, mit Eiswürfel habe ich jetzt hier gemacht und so, ne. Und dann hat der Eiskaffee so eine leichte Haselnussnote und wie Daniel schon sagt, auch so leichte Haselnussstückchen, das ist einfach göttlich. Und das habe ich mir gerade hier kredenzt und hat mich damit in Erzähllaune gebracht.
Ja, also es ist wirklich, das ist das, was wir neulich so ein bisschen angespoilert haben. Es ist wirklich der Hammer. Also das macht irgendwie das Holy-Portfolio noch mal geiler, finde ich. Und jetzt gerade in den heißen Sommertagen, ich habe das jetzt wirklich extrem viel getrunken. Drei Varianten. Und das schmeckt einfach ultra gut. Aber auch mit veganer Milch. Also ich habe beides ausprobiert. Einfach Deluxe.
Ja, genau. Also wir hatten die Sorten schon vor, weiß ich, einiger Zeit zugeschickt bekommen. Dann gibt's immer so eine Briefing-Card, ab wann man darüber sprechen darf. Und das war jetzt in dem Fall der 2.7. war das offizielle Release. Deswegen konnten wir das letzte Mal nur ankündigen, sagen, kommt da bald was Geiles. Aber ja, jetzt kann man drüber sprechen. Es ist wirklich großartig. Worüber man auch sprechen kann, sind immer wieder menschliche Schicksale, Cold-Case-Fälle. Und ich habe heute nochmal was mitgebracht, was so ein bisschen mysteriös ist, was in die Cold-Case-Ecke geht, für die Leute, die jetzt ausschalten möchten, weil sie mit Cold-Cases nichts anfangen können. Aber ey, tut euch einen Gefallen, hört euch den an, der ist wirklich sehr, sehr spannend.
Und alle denken sich so, ja klar, wir trinken kalten Milchshake, natürlich muss es ein Cold-Case sein. Ja. Also, by the way, Werbung abgeschlossen jetzt an dieser Stelle. Fabian hat ja charmant eigentlich mit einer Handbremse übergeleitet. Ich versuch's jetzt auf die charmante Weise. Wir sind jetzt im Fall.
Wir sind im Fall, genau. Wir sind in Ohio, in den Vereinigten Staaten, einem dieser Bundesstaaten, die oben an diesen Eriesee, einen der großen Seen im amerikanischen Norden anschließen. So ein Bundesstaat, glaube ich, von dem niemand so richtig eine Vorstellung hat. Eher so einer, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher so als langweilig betrachtet wird von außen. Auf jeden Fall sind wir da in der Nähe von Cleveland. Das kennst du wahrscheinlich oder das hast du zumindest schon mal gehört.
Ja, klar.
Und da wiederum gibt es in der Nähe eine Ortschaft oder ein Vorort, der nennt sich Slavic Village, weil da besonders viele Menschen mit polnischen oder tschechischen Wurzeln leben. Also
slawische Einflüsse,
Ja, genau. Es gibt ja so, Also abgesehen davon natürlich, dass Amerika sowieso ein krasses Einwanderungsland ist. Es gibt da ja auch wirklich dann so Ortschaften, die total geprägt sind, dann auch von der jeweiligen Einwandererschaft und so ziemlich fest kulturell in deren Hand sind. Es gibt da dieses Örtchen Solveig, glaube ich. Hast du davon schon mal gehört?
Ja.
Das ist so eine schwedische Kommune, schwedische Exklave. Da leben quasi fast nur skandinavische Auswanderer. Und dementsprechend ist halt auch die Architektur da total an Schweden angelehnt. Also es ist quasi so ein kleines Stück Schweden mitten in Amerika. Und so ist halt dieses Slavic Village, wie gesagt, vor allem von Leuten bevölkert, die eben aus Polen oder Tschechien ausgewandert sind.
Klingt halt exotisch und irgendwie abenteuerlich, wie so ein Vergnügungspark oder sowas, ja. Oder halt irgendwie so ein künstlich angelegte Motto-Stadt, ja. Dabei ist es eigentlich nur natürlich. Das ist ein ganz natürlicher Move eigentlich. Ja? Wenn Zuwanderung kommt und dort eben sowas passiert, dass halt die Menschen sich dort niedergelassen haben, so in ihren Communities und dann halt einfach Traditionen mitgebracht haben und Kultur, ist ja eigentlich normal, ne?
Was auch einfach ein ganz natürliches Bedürfnis ist, ne? Dass du in einem fremden Land unter Menschen lebst, die deine Sprache verstehen, die deine Kultur verstehen. Das hast du auch bei deutschen Exklaven. Du findest ja viele deutsche Auswanderer beispielsweise in Paraguay, in Argentinien, in Brasilien. Und das sind auch alles Communities oder größtenteils Communities, die sehr unter sich bleiben. Brasilien, speziell Sao Paulo, hat eine sehr große japanische Einwandererschaft, eine sehr große japanische Community, die sind da auch so ein bisschen, ja nicht unter sich, aber haben halt auch so ihre eigenen Bereiche und so weiter und so weiter. Das findest du überall auf der Welt, wo es größere Migrantengruppen in bestimmten Ländern gibt, dass die sich auch so ein bisschen connecten und natürlich auch ja heimatliche Gepflogenheiten aufrechterhalten. Ne?
Und auf Malle findest du den Bierkönig und Ballermann und Bonkwurst-King, ja. Und keine Ahnung, wie das alles heißt. Ja, das ist
die Schinkenstraße.
Ja. Nein, aber ist ja logisch. Also wenn es nicht gerade irgendwie touristisch oder so ist und du freust dich doch auch, wenn du mit jemandem irgendwie ein Wort wechseln kannst und man sich austauscht, die gleiche Idee von Dingen hat oder weiß ich nicht, gemeinsame Festlichkeiten feiern möchte, vielleicht gemeinsame aus einer gleichen Region kommt oder sowas. Ja, man hat Punkte und Schnittstellen, über die man sich austauschen kann. Ist ja logisch, dass man dann sich auch zusammenschließt.
Also ich find's grauenhaft, zum Beispiel, wenn ich in Thailand bin und ich hab dann da irgendwie ein Lokal, was Brauhaus heißt, was irgendwie Sulze und Schnitzel serviert, weil ich will dann auch einheimisch essen, aber für die Leute, für die Touristen, die gerne gewohnte Sachen essen möchten und die sagen so, boah, die einheimische Küche, die haut mich um, das ist mir zu scharf oder so, ist das dann auch wieder eine schöne Sache, ne?
Ich finde das überholt, tatsächlich. Ich finde das so komplett überholt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es wirklich viele deutsche Touristen gibt, die im Ausland erwarten, deutsches Essen zu essen.
Oh, doch, sau viele. Und deutsche Touristen erwarten im Ausland auch ganz, ganz oft, dass Deutsch gesprochen wird, so, weißt
das
du?
Das ist natürlich ein Punkt. Und ich verstehe auch, dass die in Hotelanlagen vielleicht erwarten, dass es einigermaßen in unsere Richtung geht. So, dass es nicht überwürzt ist, nicht zu scharf und so. Sowas kann ich ja noch verstehen. Aber gibt's wirklich Leute, die Schweinshaxe in Thailand essen wollen?
Safe, klar. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache, wie man aufgewachsen ist, ne? Meine Eltern, wenn wir im Urlaub waren, wir sind ja sehr, sehr oft in Urlaub gefahren, so 3-4 Mal im Jahr, als Ausgleich dafür, dass mein Vater halt nie da war. Und wir sind immer, meine Eltern haben immer gesagt, wir gehen dahin, wo die Einheimischen sind. Da kannst du dann davon ausgehen, es ist gut und günstig, du wirst nicht übers Ohr gehauen. Wir waren halt immer dann, ja, weit weg von den Touristenspots und das ist halt bei mir dann so hängen geblieben als Qualitätsmerkmal einfach, ne?
Klar.
Aber wie gesagt, es gibt da auch Leute, die das anders haben möchten. Das ist auch okay, jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Mir, wie gesagt, mir graut's immer nur, wenn ich irgendwo dann im Ausland so bayerische Bierzelte sehe.
Ja, also es ist nichts, was mich persönlich anspricht. Ich bin da so wie du, ich gehe ins Ausland und möchte das Land atmen, ich möchte irgendwie die Luft atmen, ich will das Essen essen, ich möchte alles wahrnehmen, so intensiv, wie es irgendwie nur geht. So, ne? Und dazu gehört eben auch für mich, dass ich idealerweise landestypische Kost esse.
Ich muss sagen, manchmal ist es dann aber so, dass man dann es zu schätzen weiß, mal was anderes zu haben. Ich hatte das voll. In Westafrika. Nach einiger Zeit, da habe ich dann gehört, dass es irgendwo in Ouagadougou auch ein chinesisches Restaurant geben soll und habe mich von so einem Einheimischen gefragt, der hat das dann gezeigt. Und es war einfach so nach diesen ganzen neuen Eindrücken kulinarischer Art über einige Zeit, es war einfach cool, mal was Vertrautes wieder zu essen, weißt du?
Ja, ist aber für mich ein anderer Schnack, denn wenn du irgendwo länger bist eine Zeit lang und dann halt wirklich, keine Ahnung, halt so in Afrika afrikanische Gerichte isst und so auch so wirklich anders zubereitet und mit den Händen vielleicht isst und so, naja, also was eben dort zur Kultur dazugehört, dass du dann nach Wochen irgendwann sagst, okay, ich freue mich total, wenn ich einfach nur Bratkartoffeln bekomme und eine Bratwurst oder so, das verstehe ich total, da sprechen wir eine Sprache. Oder auch, dass du nach Deutschland kommst und sagst, okay, boah, jetzt ein geiles Schwarzbrot. Liebe ich auch total, ist auch mein Ding. Nur halt die Erwartungshaltung, ich bin jetzt eine Woche oder 10 Tage oder zwei Wochen im Urlaub jetzt irgendwo und möchte dann mein deutsches Essen haben, das ergibt für mich keinen Sinn.
Ja, ich weiß noch, als ich aus Afrika kam, da lebte mein Vater noch und der hatte mich dann abgeholt am Flughafen und hat gefragt, ob ich irgendwas brauche und ich habe einfach gesagt so, ey, bring mir einfach nur ein Spießbratenbrötchen mit, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Das war einfach so ein Stück Himmel, so nach dieser Zeit dann in dieses Spießbratenbrötchen zu beißen. Egal, so, wir sind in Slavic Village in Ohio in der Nähe von Cleveland.
Wie schnell das immer passiert, dass wir inhaltlich woanders lachen, ne? Also ich habe auch erst versucht, jetzt im Nachhinein zu überlegen, was so der Triggerpunkt war. Ich glaube, über das Wort Slavic sind wir gestolpert und dann ging es los.
Genau,
ne?
Ja. Beziehungsweise über diesen Zusammenschluss von kulturellen Peergroups, da sind wir dann abgeschweift, ja. Einer der Einwohner von Slavic Village ist Kurt Sover mit seiner Familie. Das ist ein junger Mann, der im März 1964 geboren wurde und der jüngste von 4 Söhnen dieser Familie Sover, tschechische Leute mit tschechischen Wurzeln, die eben da in dieser Gegend wohnten. Ganz normale Arbeiterklasse in dieser Gegend Slavic Village. Und das ist so eine Gegend, wo jeder jeden kennt, wo man eben so durch die kulturelle Nähe verbunden ist, aber auch so durch so eine sehr gesunde Nachbarschaft einfach. Ne? Die Leute feiern zusammen, die zelebrieren auch ihre Wurzeln gemeinsam. Man kennt sich, man guckt so nacheinander. Also jeder kennt jeden. Es ist so eine sehr, sehr enge Community. Mhm. Ganz normale Geschichte auch, wie gesagt, Arbeiterfamilie, der Vater Ken ist Fabrikarbeiter, ganz normal, macht auch Überstunden ohne Ende, um so diesen amerikanischen Traum zu verwirklichen. Und Dorothy, die Mutter, ist so die klassische Hausfrau, die sich um die 4 Söhne kümmert und irgendwie guckt, dass die alle so in der Spur bleiben, ne? Dass die sich auf die Schule konzentrieren und einfach was aus sich machen.
Okay.
Kurt ist quasi so der Vorzeige-Teenager, so wie man sich so einen, in Anführungsstrichen, wie man sich so einen Jungen vorstellt als Elternteil, der benimmt sich gut, der hält sich so an häusliche Absprachen, hinterfragt bzw. rebelliert da auch gar nicht groß. Klar, kommt es mal vor, dass er gegen Regeln verstößt, aber eher selten. Er ist sportlich, aber auch künstlerisch begabt und interessiert und so ein Spaßvogel. Also so ein bisschen so jemand, der so alle möglichen Talente hat und die auch bedient. Als der jüngste von 4 Brüdern ist auch ganz klar natürlich, dass man da so den anderen so ein bisschen nachstrebt, ne, und natürlich auch so auf so von denen auch so ein bisschen den Weg vorgegeben bekommt und dadurch natürlich auch kannte er einfach viele Leute, dadurch, dass die Brüder auch einfach große Freundeskreise hatten, sehr beliebt in der Gegend waren, hatte er so als kleiner Bruder dann auch direkt so einen ganz guten Start ins Leben. Jeder kannte ihn und ja, abgesehen eben davon, dass er halt so ein Vorzeigesohn war, war ja auch einfach so eine kontaktfreudige Persönlichkeit, der auch durch seine lustige Art immer, egal wo er war, schnell mit Leuten in Kontakt gekommen ist.
Also mir graut es ja so ein bisschen, weil du jetzt schon so sehr in der Vergangenheit sprichst, so dass ich natürlich die Vermutung habe, dass er hier am Ende das Opfer sein wird. Das ist halt immer schlimm, wenn man es aber noch nicht weiß und so eine gewisse Vorahnung hat, wie ich jetzt gerade. Doppelt so schlimm, wenn du ihn auch noch so beschreibst als Typen, weißt du, so nah an seinem Charakter dran und man das Gefühl hat, ey, das war echt so ein richtig cooler Typ, also ein guter Mensch einfach, ne? Mit ganz vielen tollen Eigenschaften.
Ich bin immer froh, wenn man aus erster Hand oder aus Familienkontext oder so relativ viele Informationen über die beteiligten Personen in so einem True-Crime-Fall hat und dann auch wirklich was über deren Charaktere sagen kann. Das wurde in einem Kommentar angeprangert unter unserer Live-Folge mit Franziska, dass
hab ich gelesen,
dass diese Figur Lars Bense so im Dunkeln geblieben ist. Und ich habe da ja kommentiert, wir können nur mit den Informationen arbeiten, die wir haben. Und wenn es eben keine Informationen gibt über das Opfer oder den Täter, dann müssen wir leider, also wir können ja nichts konstruieren. Und so bin ich umso froher, dass wir hier eben eine relativ deutliche Charakterzeichnung haben.
Ja, also das bin ich grundsätzlich auf jeden Fall auch. Denn das Andenken ist uns eben, wie gesagt, wichtig. Aber es ergibt ja auch keinen Sinn, da jetzt irgendwas zu erfinden, wenn wir nichts über die Personen erfahren.
Nee, genau. Ich habe auch so Interview-Schnipsel mit seinen Brüdern gesehen und die haben sich auch an ihn erinnert und gesagt, dass, was für sie so in Erinnerung geblieben ist, dass Kurt einfach auch ein Talent dafür hatte, so Leute nachzumachen. Also quasi sich in deren Rollen reinzuversetzen und dann auch seine Brüder immer gerne aufs Korn genommen hat und den Streiche gespielt hat, aber nie halt auf eine bösartige Art und Weise, sondern halt immer so, dass dann am Ende alle drüber lachen konnten. Und seine Freizeit verbrachte er eigentlich am liebsten mit Fußballspielen, also wirklich Soccer, Fußball und Angeln, weil er nämlich auch manchmal so diese Ruhe zu schätzen wusste, einfach in der Natur zu sein, zu angeln, so seine Gedanken einfach zu haben.
Also ziemlich ausgeglichen. Wie alt war er denn jetzt, wenn du sagst, er hat geangelt?
17. Also wir sind jetzt da, wo der Fall jetzt spielt, ist er 17.
Okay.
Das ist 1981. Also 1981 und die Familie Sova, die ist so ein bisschen aus diesem Slavic Village rausgezogen nach Newburgh Heights. Das ist so eine Nachbarschaft quasi nebenan. Also nochmal näher Richtung Cleveland, aber raus aus diesem Slavic Village. Und das ist so einfach auch so ein kleiner sozialer Aufstieg für so eine Arbeiterfamilie, so von dieser sehr einwanderergeprägten Mittelklasse-Nachbarschaft in so eine etwas bessere Nachbarschaft, ne? Also einfach so, wenn du sagst, okay, ich ziehe in meiner Gegend in ein prestigeträchtigere Wohnort, weil das einfach was ausmacht auch, ne? Ich hab mir was erarbeitet.
Ja, verstehe ich. War das zu dem Zeitpunkt 1981, liegt ja auch noch ein bisschen mehr zurück. Da war, glaube ich, für viele Menschen vielleicht so ein Wohlstand noch nicht erreichbar. Wir reden hier von den, ja, es hängt davon ab, wie viele Generationen der Leute schon da waren, aber so bezogen auf Deutschland hatte man dann vielleicht so die erste oder zweite Generation der Menschen mit Migrationshintergrund. Hatte das vielleicht auch zu einem gewissen Neid geführt?
Das kann ich nicht sagen. Also es gibt durchaus Fälle, auch aus dieser Zeit, die so in migrantischen Milieus spielen. Da ist mir einer, kommt mir direkt in den Kopf. Ich will jetzt aber nicht zu sehr reingehen, weil wir den noch behandeln werden. Und da gibt es durchaus auch die Theorie, dass da Neid eine Rolle spielt. Das sind italienischstämmige Leute, um die es da geht, die sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet haben und die dann eine Tragödie trifft, sozusagen. Ja. Und da spielt auch einmal die Neid-Theorie eine Rolle, dass die sich halt einfach mehr aufgebaut haben oder schneller als das anderen möglich war. Da spielt aber auch noch eine Theorie eine Rolle mit Verstrickungen in den italienischen Faschismus. Also das, das wird auf jeden Fall auch nochmal eine andere Sache werden. Aber ja, es kann sein, hier in diesem Fall, dass es da natürlich auch Leute gab, links und rechts, die vielleicht ein bisschen neidisch auf die Sovas waren.
Ja, du merkst, ich fange jetzt quasi schon an zu ermitteln, ne? ohne überhaupt zu wissen, was passiert ist.
Ja. Ja, ich erzähle einfach weiter, dann wirst du schnell erfahren, was passiert ist.
Okay.
Für Kurt heißt das allerdings auch, dass er jetzt die Schule wechseln muss, dass er aus seinem gewohnten Umfeld rauskommt, mit 17 so gewachsene Freundeskreise so ein bisschen hinter sich lassen muss, aber wie gesagt, aufgrund seines doch sehr kontaktfreudigen Charakters fällt ihm dieser Wechsel sehr, sehr leicht. Also die Familie ist im Vorfeld schon davon überzeugt, dass das ihm leicht fallen wird und keine große Herausforderung, und so ist es dann letztlich auch. Er findet sich super in der neuen Schule ein und auch die Noten bleiben konstant gut. Also es gibt keinen Grund zur Sorge. Kurt hat halt auch diesen Umzug sehr, sehr gut umgesetzt.
Okay.
Er ist 17 und man lockert jetzt auch so ein bisschen die Ausgehregeln für ihn. Bisher war es so, dass er in der Woche an Schultagen um 10 Uhr abends zu Hause sein musste. Jetzt lässt man so ein bisschen längere Leine. 11 Uhr ist auch noch okay. Allerdings wollten die Eltern immer genau darüber informiert sein, wo er denn sich aufhält. Also das war denen sehr, sehr wichtig, einfach eine Vorstellung dazu zu haben, wo und mit wem er diese Zeit verbringt. Und wie Kurt einfach so gezeichnet wurde, so mustersohnmäßig, hält er sich auch an diese Regeln. Es kommt zwar manchmal vor, dass er sich verspätet, aber er ruft immer an und sagt Bescheid. Also es kommt niemals vor, dass er einfach so länger wegbleibt, und es wird auch nicht debattiert. Also diese Regeln, 11 Uhr zu Hause sein, werden nicht hinterfragt, es wird nicht rebelliert. Er nimmt das halt an und setzt das um. Die Eltern sind natürlich super glücklich darüber, denn auch in dieser guten Nachbarschaft, da gibt's natürlich auch irgendwie so ein bisschen hier und da mal Kriminalität und auch irgendwie Leute, vor denen man so ein bisschen sich vielleicht fernhalten sollte, und so sind die halt froh, dass Kurt einfach ein Junge ist, der mit all dem nichts zu tun hat.
Das ist eine super Sache eigentlich.
Ja, also seine Eltern sagen auch aus in einem Bericht, den ich gesehen habe, dass in 17 Jahren, die sie ihn kannten und die er ihr Sohn war, ihr Vertrauen nicht einmal gebrochen wurde. Also auch eine krasse Aussage, ne? Ja, muss man schon sagen.
Total.
Bis zum 23. Oktober 1981.
Ja.
Sein Freitag, und Kurt macht blau, geht nicht in die Schule. Er nutzt eine der Gelegenheiten, wo seine Mutter einfach mal nicht zu Hause ist, und lässt die Schule komplett ausfallen. Das macht er hier und da mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber wie gesagt, alles so im Rahmen.
Also Vertrauen ausnutzen. Nie im größeren Rahmen, aber so Kleinigkeiten blau machen, ja, als Teenager, so auf so einem Level schon mal passiert.
Ja, er gönnt sich mal einen freien Tag, wenn er das irgendwie einrichten kann. Und ey, wer hat das nicht gemacht, jetzt mal ehrlich?
Ich schweige.
Ich weiß noch, in der Oberstufe im letzten Jahr durfte ich selber meine Entschuldigung unterschreiben, weil halt volljährig. Und dann habe ich mir eine Zeit lang aus so einem medizinischen Atlas immer Fachbegriffe
rausgesucht. Kannst du bitte stopp, Fabian. Ja. Stopp. Kannst du bitte, wenn du solche Tricks jetzt hier verrätst, das einfach überspringen? Möglicherweise hören uns Leute in dem Alter zu, die das jetzt als Inspiration nehmen und denken so, was brauche ich eine KI für irgendwelche faulen Ausreden? Nee, ich höre einfach hier in Fabian.
Die werden merken, dass das keine gute Idee ist.
Okay, erzähl.
Und man musste in diesen Entschuldigungszettel dann eben den Grund des Fehlens eintragen, die Fehlstunden, das Datum und eine Unterschrift. Und dann habe ich da halt einfach meine schlauen Begriffe eingetragen so. Und irgendwann wurde ich dann zum Oberstufenkoordinator zitiert und der war Lateinlehrer. Das heißt, der konnte diese medizinischen Begriffe halt dann quasi lesen. Das war mir, hatte ich nicht drüber nachgedacht. Und dann fing er unser Treffen an mit so. Hier hattest du also 2 Stunden lang Maul- und Klauenseuche. Und ich war halt schon so klein betut, weil ich wusste, worauf das hinausläuft. Und dann, ja, gut.
Das ist so lustig.
Naja.
Ja.
Also Kurt setzt diesen Freitag einfach mal aus, hat keinen Bock, in die Schule zu gehen. Vor so einem Schnapsladen schafft er es, sich von irgendeinem volljährigen Passanten eine Pulle Schnaps kaufen zu lassen. Also er selber kann das ja noch nicht. Und er überredet jemanden da so ein Zeug Everclear, heißt das. Das ist so das Ekelhafteste vom Ekelhaften. Also es ist quasi so das Äquivalent zu Billigkorn, so ein bisschen.
Ja, okay.
Ja, also nichts, was man jetzt irgendwie... richtig
günstig und voll Alkohol, hochprozentig.
Ja, also wenn du halt
und hochprozentig.
Einfach dir, genau. Also wenn du einfach für wenig Geld die Festplatte komplett neu formatieren willst, dann ist das genau dein Ding. Und
gibt's eigentlich
Kurt hatte offensichtlich vor, das zu tun.
Ja. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, ein Buch rauszubringen. Und by the way, Leute, möglicherweise könnte es sein, dass ihr uns, also die Schlauen von euch, ich meine, ihr seid alle kluge Menschen, aber die ganz Schlauen, die besonders Pfiffigen, die zum Open-Air-Kino am 31. Juli kommen werden, könnte es sein, möglicherweise, dass sie das erste Kapitel unseres Buches konsumieren werden. Und jetzt wollte ich gerade fragen, Fabian, ob du nicht irgendwie so ein Sprichwortlexikon herausgegeben hast in der Vergangenheit, unter so einem Pseudonym irgendwie, keine Ahnung, Edward Cherenhendios oder sowas. Aber ich glaube viel eher, wir sollten Best of, das ist eigentlich lustig, so eine, in die Fußnoten packen wir immer Best of deiner Sprichwörter. Weißt du, so Paradiesvogelhaftigkeit, Dirnenspross, was war jetzt die Festplatte neu formatieren, weißt du, so.
Ja. Also ich wollte ja eigentlich auch ein Buch geschrieben haben bis Anfang des Jahres, so mit so True-Crime-Fällen, aber ich hatte zwischendurch eine längere Periode des Nichtstuns und da packt mich auch wieder mein Perfektionismus, weil ich mit vielem nicht zufrieden bin. Aber das wird auch noch irgendwann kommen. Naja, egal.
Also aber trotzdem, vorsichtig habt ihr, glaube ich, also vielleicht denkt ihr, jetzt habe ich wieder nur Blödsinn geredet. Möglicherweise war da wirklich so ein kleiner Spoiler-Alarm in der Luft.
Ja, kommt am 31.07. ins Siegener Open-Air-Kino in die wahrscheinlich schönste Location unserer Heimatstadt. Seht uns live mit unserem Kumpel Flo Rubens auf der Bühne und
erfahrt mehr.
So, Kurt ist also wild entschlossen, sich die Rüstung zu verbeulen an diesem Tag. Er kauft sich den billigsten Schnaps, den er kriegen kann.
Und schickt uns die alle bitte zu. Ihr wisst ja, ein Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, ballert uns bitte zu mit Best of Fabians Sprüchen. Ja. Weiß ich irgendwann mal was Gutes gelassen haben sollte, was ich nicht glaube. Aber zumindest so als Trostpreis schickt sie auch bitte mit rüber.
Er verbringt den Nachmittag im Haus seiner Freundin, die wir gar nicht weiter erwähnen werden, auf die müssen wir nicht eingehen, weil die einfach keine weitere Rolle spielt. Also er hat eine Freundin seit längerer Zeit, an diesem Tag glüht er quasi bei ihr vor mit seinem fiesen Everclear und sein bester Kumpel Sam kommt dann auch dorthin. Die beiden glühen gemeinsam vor und die möchten später noch gemeinsam eine Halloween-Party besuchen. Die ist in so einem Mehrfamilienhaus ein paar Straßen weiter. Also so Luftlinie ungefähr so 500-600 Meter. Alles in allem so einen guten Kilometer von Kurts Elternhaus entfernt. in diesem Haus, da feiert eine Frau namens Susan die Party. Manche Berichte über den Fall, da wird sie Debbie genannt. Aber ich glaube, Susi ist tatsächlich der richtige Name. Aber wenn ihr mal irgendwas dann nochmal über den Fall lest und dann lest ihr was von der Debbie, wie gesagt, das wird schon mal so ein bisschen verwechselt. Ich weiß nicht, welcher jetzt der richtige Name ist. Wir bleiben bei Susan.
Okay.
Die schmeißt also in diesem Mehrfamilienhaus, das ist so ein großes WG-Haus quasi, die schmeißt da eine Halloween-Party und das ganze Haus ist offen. Das ist so ein bisschen wie damals bei uns an der Uni, wenn im Studentenwohnheim diese WG-Partys waren und quasi alle Zimmer, alle Räume offen waren und du überall feiern konntest. So.
Ja.
Da sind eigentlich eher ältere Leute unterwegs, also nicht so in dem Alter von Kurt und Sam, die sind so, gehören zu den Jüngeren, also da ist es eher so Leute so 19, 20 aufwärts und die mit ihren 17 Jahren sind so ein bisschen da die Youngster, aber das stört erstmal niemanden. Die trinken da weiter. Sam hat auch eine Flasche von diesem Everclear sich besorgt und die feiern da auf dieser Halloween-Party, trinken relativ viel und jetzt differieren die Berichte so ein bisschen. Es gibt Leute, die sagen, dass Kurt irgendwie sich daneben benommen hat, sich schlecht benommen hat und rausgeflogen ist. Andere sagen, dass ihm schlecht war und er an die frische Luft musste. Wie auch immer, er verlässt diese Party bzw. das Haus und hält sich quasi vor dem Haus auf an der frischen Luft so in der Nacht.
Okay. Also Sam, auch eine Sache, die man schon tausendmal erlebt hat.
Ja, natürlich. Sam, guter Freund, der ist, chillt halt mit ihm draußen. So ist es eine kalte Oktobernacht. Die beiden unterhalten sich. Sam beschließt dann hineinzugehen und die Jacken von beiden zu holen, denn die sind quasi drin im Haus.
Mhm.
Also er hat da jetzt keine große Action irgendwie gemacht. Er ist einfach nur reingegangen, hat die beiden Jacken geholt, ist wieder rausgekommen und in dieser kurzen Zeit ist Kurt verschwunden. Also er kommt ein paar Minuten später raus. Er musste sich vielleicht ein bisschen den Weg bahnen durch diese Party, die Jacken suchen. Sagen wir mal, er war 10 Minuten weg, kein Kurt mehr draußen.
Okay.
Und einfach komplett spurlos verschwunden. Sam denkt natürlich, dass der vielleicht einfach nach Hause gegangen ist, doch im Hause Sover bricht dann der Sonntagmorgen an und der Sonntag vergeht und Kurt taucht nicht auf. Dorothy ist jetzt keine Mutter, die super schnell irgendwie ängstlich wird, aber als dann auch Sonntagabend immer noch keine Meldung von Kurt eingegangen ist, da weiß sie, dass irgendwie irgendwas nicht richtig ist, denn wie gesagt, der sagt normalerweise Bescheid, der würde zumindest anrufen und sie beginnt jetzt so telefonlawinenmäßig all seine Freunde anzurufen, seine Freunde, Sam unter anderem und rauszufinden, wo er sein könnte. Währenddessen ist Ken, sein Vater, unterwegs und fährt so bekannte Strecken ab. Also so ein Park, wo er öfter rumhängt, Richtung Schule, fährt auch zu Freunden nach Hause und versucht Informationen zu sammeln. Auch die drei Brüder sind halt draußen und suchen nach ihm.
Die Suche beginnt.
Ja. Irgendwann findet sie raus, dass er mit Sam auf dieser Party war, in diesem WG-Haus.
Ja.
Und das ist für sie jetzt erstmal ein Ansatzpunkt. Man lässt allerdings den Sonntag noch vergehen. Montag wird dann eine Vermisstenanzeige gestellt bei der Polizei in Cleveland.
Ja.
Und die Familie hat Flyer gedruckt. Also ganz normal diese klassischen Flyer mit Foto und grober Beschreibung und plakatiert damit quasi die komplette Nachbarschaft. Ja. Also Geschäfte, Telefonzellen, Tankstellen, so zentrale Orte einfach, wo Leute dann darauf aufmerksam werden.
Okay. Ich finde, man kann auch verstehen, warum sie gewartet haben, weil es ist ja auch schon so eine Grenze, die man nicht überschreiten möchte, kann ich mir vorstellen. Es ist so die Worst-Case-Grenze. Ich meine, am Ende hofft man natürlich, dass es alles unnötig ist und dass es irgendwie einfach nur einen Grund gibt, der natürlich vielleicht und nicht unbedingt in Ordnung sein muss, aber zumindest der das erklärt, warum eine Person abhanden ist und nicht mehr dort ist, wo sie sein sollte. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es trotzdem sehr viel Überwindung kostet, weil es auch in gewissermaßen so eine Form von Outing ist. Ja, also ja. Man gibt sich nicht vielleicht die Blöße, nur dann, wenn es am Ende quasi nur ein Irrtum gewesen ist, dann wäre es vielleicht eine Form von Blöße mit einer großen Erleichterung. Aber auf der anderen Seite geht es, glaube ich, wirklich darum, so, man macht sich ja irgendwie auch angreifbar, man zeigt sich intim, verletzlich, so irgendwie.
Ja, und letzten Endes gestehst du dir auch selber ein, dass da vielleicht was passiert sein könnte.
Ja, genau.
Und das ist ja so eine Möglichkeit, vor der man, glaube ich, solange es geht, erstmal noch die Augen verschließt. Ach, der kommt schon wieder, der schlägt einfach mal über die Stränge, der stößt sich die Hörner ab, das wird schon noch, ne?
So. Ja, genau.
Dorothy, also die Mutter, taucht also jetzt bei diesem Mehrparteienhaus auf, bei diesem WG-Haus und klopft und trifft da auf eine Mitbewohnerin namens Missy. Die streitet ab, dass es eine Party gegeben hat vor 2 Tagen und die hat auch Kurt, sagt sie, niemals gesehen. Das stellt sich später raus, die hatte halt einfach Schiss zuzugeben, dass da auf dieser Party eben auch Kids gesoffen haben, die einfach nicht trinken durften. Weißt du? Also die hatte Angst, dass es dann da irgendwie Ärger mit den Eltern, mit den Behörden gibt und deswegen hat sie die ganze Party abgestritten und natürlich auch diese minderjährigen Kids einfach abgestritten, die jemals gesehen zu haben.
Okay, das, die Sorge kann man vielleicht nachvollziehen, aber es ist natürlich auch naiv anzunehmen, dass sowas nicht rauskommt.
Ja, es hält die Suche natürlich auch erstmal unnötig auf.
Ne? Ja, das kommt noch hinzu, natürlich.
Und wie du schon sagst, es kommt natürlich raus und natürlich kommt es raus, denn Dorothy landet bei ihrer Rumfragerei irgendwann in einer Pizzeria und der Pizzafahrer ist halt auch ein junger Typ, so ein Highschool-Schüler, der sich ein paar Dollar dazu verdient und der hat an dem Abend Pizza zu der Party geliefert und kann halt bestätigen, dass da eine Party war. Ja. Und so ist dann halt diese Lüge von Missy halt auch relativ schnell widerlegt und Dorothy weiß, okay, es gab eine Party und ihr wird dann auch gesagt, okay, ja, dein Sohn war hier, okay, der hat auch getrunken, aber wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist. Mhm. Ken, also der Vater, beschließt aber trotzdem dann nochmal zu diesem Haus hinzufahren und da vor Ort nochmal zu gucken, ob er irgendwas findet, also auch wenn die Leute sagen, ja, wir können nicht sagen, was mit wo Kurt hin ist, wo dein Sohn ist, er guckt dann einfach nochmal vor Ort. Und die haben noch nicht so richtig aufgeräumt nach dieser Party 2 Tage später. Da ist alles noch so ein bisschen durcheinander und da findet er Kurts Jacke. Die hängt drin über einem Stuhl.
Also das finde ich ja schon fast skandalös, dass die Polizei noch nicht da war, um da mal nachzuschauen.
Ja, die Polizei, die macht hier einen ganz, ganz schlechten Job. Da kommen wir später zu. Ob die jetzt bewusst einen schlechten Job machen, weiß ich nicht. Aber die beiden leitenden Polizisten sind hochkorrupt und selber mit Drogengeschäften beschäftigt. Oh, das wird später rauskommen. Und so ist denen wahrscheinlich einfach egal, dass da irgendein Jugendlicher verschwunden ist. Die hatten ihre anderen Dinger am Laufen und haben dem einfach mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Der leitende Ermittler wird später aus dem Polizeidienst fliegen wegen Drogenhandel und Folter von Verdächtigen.
Oh, okay. Also man kann sich vorstellen, mit was für Menschen die da zu tun hatten. Ja,
ja, genau. Das
macht es für die Eltern natürlich auch katastrophal, ne? Also wenn sie mit solchen Leuten kooperieren sollen oder abhängig von deren Arbeit sind, dass sie ihre Arbeit einfach vernünftig machen, ja, sind sie eigentlich chancenlos.
Das führt von vornherein auch dazu, dass die Eltern einfach das Gefühl haben, dass sie nicht ernst genommen werden, dass die Polizei auch einfach ihren Job nicht macht. So.
Genau, also ernst genommen finde ich ist jetzt sogar schon das falsche Wort. Ich würde sagen, sie machen ihre Arbeit nicht. Es ist denen offensichtlich egal. So klingt das für mich.
Und das fängt auch jetzt dann schon an. Wie gesagt, der Vater findet die Jacke seines Sohnes im Haus. Also Sam hatte die ja geholt, wollte die mit nach draußen bringen. Dann war Kurt verschwunden und Sam hat die Jacke wieder drinnen aufgehangen für den Fall, dass Kurt zurückkommt und dass er die Jacke sucht. Also als er nach Hause gegangen ist, hat er die Jacke dann dagelassen.
Ja.
Ken, der Vater, findet sie und geht damit zur Polizei. Und was macht die Polizei? James Lucas, der leitende Ermittler, sagt ihm, er soll sich aus der Suche raushalten und wenn er nochmal bei diesem WG-Haus auftaucht und da Leute befragt, dann wird er wegen Belästigung verurteilt.
Ja, jetzt fange ich natürlich wieder an zu kombinieren. Korrupte Cops haben was mit Drogen zu tun. Eventuell wurden bei so einer Party auch Drogen konsumiert? Fragezeichen.
Ja, interessanter Punkt. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen drüber spekulieren, ob das vielleicht der Grund sein könnte, dass da die Polizei nicht wollte, dass da nachgeforscht wird. Aber eins nach dem anderen. Aber das ist ein guter Ansatz vielleicht, ja. Mhm. Wir kommen jetzt zu, es gibt so ein paar kleine Mysterien in diesem Fall und die den Fall auch für mich relativ besonders machen. So verschwundenen Fälle haben wir ja relativ häufig, aber hier gibt's so 2, 3 kleine Details, die ein bisschen besonders sind und auch ein bisschen gruselig sind. Und eins davon tritt jetzt an diesem Montag auf, also 3 Tage nach dem Verschwinden, 26. Oktober.
Ja.
Da fährt ein Freund von Kurt, David Trusnik, der fährt mit seinem Auto durch das Städtchen. Der hat bisher noch nicht mitbekommen, dass Kurt vermisst wird. Also irgendwie ist diese Telefonsuchaktion an dem vorbeigelaufen. Kann auch sein, dass der kein so super enger Freund war, dass die Eltern den gar nicht auf dem Schirm hatten. Das weiß ich nicht. Der hat es jedenfalls bis dahin noch nicht mitbekommen.
Ja.
Er fährt also durch diese Straßen der Nachbarschaft und er sieht Kurt oder zumindest einen jungen Mann, den er für Kurt hält. Er sagt später, er ist sich eigentlich sehr, sehr sicher, dass es Kurt war, mit einem anderen Teenager, den er nicht kennt, und die laufen quasi auf der entgegengesetzten Straßenseite auf dem Bürgersteig.
Ja, verstehe.
David hält an Kurbelt das Beifahrerfenster runter und will seinem Freund zurufen, ob er ihn irgendwo mit hinnehmen soll. Also ob er mitgenommen werden möchte. Und er ruft rüber, brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Die beiden Teenager gucken auch zu ihm, zu seinem Auto. Dann taucht ein Van auf. Der Junge, den er für Kurt hält, ruft Franco. Und die beiden Jugendlichen rennen in den Van und der Van fährt schnell weg. Also er geht gar nicht auf seinen Kumpel ein, er ruft irgendeinen Namen, dann rennen beide zu diesem Van, springen in den Van und der Van fährt so fluchtartig weg. Nicht so langsam normal, sondern schnell.
Aber er hat ihn gehört.
Ja, offensichtlich. Als er gerufen hat, ob er mitfahren will, haben beide Richtung Auto geguckt.
Okay, also sie haben auf den Ruf reagiert und dann sehen sie aber den Van, der offensichtlich wichtiger war. So wichtig, dass sie sich nicht verabschiedet haben oder gar bedankt haben.
Genau, und einen Namen gerufen haben, mit dem erstmal David nichts anfangen kann und mit dem auch später seine Eltern, also Kurts Eltern oder auch sein Umfeld nichts anfangen können. Da gibt's keinen Franco. Also sie wissen nicht, wer damit gemeint sein könnte.
Okay.
Wie gesagt, David denkt da erstmal gar nicht. Ja, auch das nicht.
Okay.
David denkt da erstmal nicht viel bei, weil er eben nicht weiß, dass das nach Kurt gesucht wird. Aber als er es dann erfährt, da ist es natürlich eine interessante Geschichte. Ne? 3 Tage nach seinem Verschwinden, diese Sache. Die Polizei von Cleveland, die denkt später, dass es vielleicht ein junger Mann namens Craig Franco sein könnte, um den es da ging, der aus Cleveland kommt, also relativ in der Nähe und der ziemlich zur gleichen Zeit, also 2 Wochen nach dem Verschwinden von Kurt, dann auch zu Tode gekommen ist.
Oh.
Aber das ist, also die einzige Connection ist einfach das gleiche Alter, der ähnliche Wohnort, der Name und dass er dann zu Tode gekommen ist.
Aber das muss ja wirklich gar nichts heißen.
Genau, genau. Also das ist der einzige Grund, warum der dann in den Überlegungen der Polizei eine Rolle spielt.
Verstehe.
Aber okay, es geht komisch weiter. Am selben Tag, das ist jetzt so das Seltsamste, finde ich, in diesem ganzen Fall, immer noch an diesem Montag, dem 26.10., da betritt ein Mann einen Laden, den sogenannten Slavic Village Record Store. Das ist so ein Plattenladen, der aber auch so ein bisschen so drogeriemäßig, also so alles mögliche verkauft, aber in erster Linie eigentlich ein Plattenladen. Und dieser Laden hat in seinem vorderen Bereich, im Kassenbereich und auch am Schaufenster so ein Suchplakat von Kurt aufgehängt. Und dieser Mann betritt den Laden, nimmt dieses Suchplakat ab, legt das der Shopmanagerin hin und sagt, der Junge wird in 2 Tagen tot gefunden werden und keiner wird jemals erfahren, warum, und geht.
Was ist das denn? Entweder ein geschmackloser Psychospruch oder jemand, der mehr weiß? Fragezeichen.
Ja, diese Managerin Judy Oros, die kann sich natürlich super krass daran erinnern, weil das natürlich einfach eine sehr, sehr seltsame Begebenheit war und weil sie auch das Gefühl hat, dass dieser Mann so eine sehr, sehr seltsame und unangenehme Ausstrahlung hatte.
Also mehr als irgendeine Pietätlosigkeit, das ist mehr als irgendwie ein dummer Spruch oder so pseudo-cooler Spruch, sondern wirklich jemand so, der so eine gewisse dunkle Aura mit sich bringt. Wo genau, man sagt, der Typ, okay, der könnte was damit zu tun haben, ja.
Ja, der wirkte irgendwie, genau, der wirkte irgendwie bedrohlich, der wirkte aber auch so ein bisschen psychisch instabil, hatte so ein bisschen so einen obdachlosen Touch. Aber diese Botschaft, die er da hinterlassen hat, die war ja schon sehr, sehr klar, ne?
Ja, ja, klar.
Am nächsten Morgen betritt Judy dann diesen Slavic Village Record Store, es ist Dienstag, der 27. und will den Laden öffnen und vor dem Laden liegt ein Blumenstrauß und mit neben dem Blumenstrauß liegt ein handgeschriebener Brief. Und auf dem Brief steht, Roses are red, the sky is blue, they found him dead, and they will find you. Also, Rosen sind rot, der Himmel ist blau, sie werden ihn tot finden und dich auch.
Klingt aufgrund der, meine ich, regelmäßigen Silbenfolge fast wie ein Songtext.
Ja, klassisches Reimschema auf jeden Fall.
Ja, ja, nee, ich frage jetzt ernsthaft. Also, kann das nicht sein, dass das irgendwie aus einem Song ist?
Kann sein, weiß ich nicht. Da müsste man jeden Song der Welt kennen.
So Roses are red, das ist doch irgendwie, weißt du, das ist auch ja, so, gut, das ist so simpel, so gut, dass man denkt, das gibt's irgendwie, das hat ja mal jemand geschrieben zum Mitsingen.
Das ist so ein klassisches Versatzstück, das gibt's wahrscheinlich in 1000 Liedern. Jedenfalls zeigt sie das bei der Polizei an. Die Polizei findet auch diesen Mann, der am Tag davor im Laden war.
Ja.
Das ist ein Landstreicher aus Detroit, der tatsächlich psychisch instabil ist, aber keinerlei Connection irgendwie hat zu der Gegend, geschweige denn zu Kurt. Also es, deswegen ist diese Aussage von ihm verwirrend, dass man den Jungen in 2 Tagen finden wird und niemand dieses Verbrechen jemals klären wird. Es ist noch kein Verbrechen begangen worden, es ist nichts passiert, also kann man diesen Mann nicht festhalten und lässt ihn gehen, und er wird auch nie wieder gesehen, also er taucht nie wieder irgendwo auf. Nicht nur jetzt da in der Gegend, sondern er wird überhaupt ganz in den ganzen Vereinigten Staaten nie wieder aktenkundig.
Und bei solchen Geschichten, da werde ich ja ängstlich, ne? Das finde ich unheimlich. Da bekomme ich so einen leichten Hauch von Gänsehaut.
Ja, also er verschwindet komplett von der Bildfläche.
Also insbesondere, wenn das jetzt eintreten sollte, was er gesagt hat.
Richtig, er hat sich als Prophet erwiesen, denn 2 Tage nach seinem Auftritt im Slavic Village Record Store findet man die Leiche von Kurt.
Nein, und der Typ ist nie wieder aufgetaucht. Man weiß nicht, wer er ist. Aber er war vorher bekannt. Man wusste vorher, wer er ist.
Ja. Boah. Also man hat ihn aufgegriffen, man konnte ihn identifizieren. Man wusste, der kommt aus der Gegend von Detroit. Der hat mentale Probleme. War auch schon wegen psychischer Probleme in Behandlung. Man musste ihn dann gehen lassen, weil eben nichts passiert war zu dem Zeitpunkt. Der ist nie wieder irgendwo aufgetaucht. Nicht mehr aktenkundig geworden, nicht mehr ansässig geworden, nichts mehr.
Was bei einem Landstreicher ja durchaus möglich ist. Ist nicht
untypisch. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass das amerikanische Meldesystem auch scheiße ist. Ne?
Und also, wir sind hier mitten in den 80er Jahren und so, und da war nichts digitalisiert und sowas. Das heißt, also man kann irgendwie, es ist jetzt nicht untypisch, dass so ein Mensch verschwindet und man ihn jetzt nicht wiederfindet. Es sind ja auch bei Landstreichern keine guten Lebensbedingungen, wenn sie obdachlos sind. Wir haben hier Oktober, möglicherweise war es ein kalter Oktober, also ja, ist jetzt nichts Unnormales. Aber in Kombination mit der Tatsache, dass seine Prophezeiung eingetreten ist, ist das natürlich extrem unheimlich.
Ja, ja, man kann in den Vereinigten Staaten im Prinzip immer noch abtauchen, wenn man das möchte. Die haben kein so gängiges Meldesystem, wie wir das haben, oder Meldepflicht. Und du kannst auch mit wenigen Daten da einfach beispielsweise einen Beruf ergreifen. Du brauchst nur eine Sozialversicherungsnummer. Und unter Umständen kannst du da immer noch unterm Radar leben, wenn du das darauf anlegst. Also es kann auch sein, dass diese Person das tut. Es kann natürlich auch sein, dass der verstorben ist. Ne, weiß man nicht.
Ja, weiß man nicht. Und es kann auch sein, dass alles ein Riesenzufall war.
Ja. Ja, 2 Tage später nach seinem Auftritt jedenfalls ist es ein ganz normaler Oktobernachmittag. Und 3 Jungs aus der Nachbarschaft, die nehmen eine Abkürzung von einem Teil des Ortes in einen anderen. Da muss man durch so ein waldiges Stück, durch so ein ja bewachsenes Waldgebiet, wo auch so ein bisschen Brachland ist, und so eine kleine Schlucht durchqueren, die führt hinter einer Möbelfabrik entlang. Also so eine unbewohnte Ecke, aber durchaus eine, die häufig irgendwie benutzt wird als Abkürzung, wo einfach auch häufig Verkehr ist. Mhm. Auch so eine Ecke, wo Jungs sich oft treffen, weil das so ein bisschen so ein Naturgebiet, auch so ein bisschen raues Naturgebiet quasi im Stadtgebiet ist, und man kann da, ja, da ist ein kleiner Teich, da lassen die halt so Steine flippen, da kann man so ein bisschen sich auch mal vor den Blicken der Älteren verstecken, auch mal irgendwie ein bisschen Zeit totschlagen, vielleicht auch mal ein erstes Bierchen trinken oder sowas, so ein typischer Spot, wo man einfach ungestört ist als Jugendlicher.
Also auch durchaus etwas, was zu Kurt passen würde.
Ja, an diesem Tag können die 3 Jungs da allerdings nicht chillen und Steine flippen, sondern die finden da Kurts Leiche. Der 17-Jährige liegt in seinem roten T-Shirt, dadurch hebt er sich von dieser steinigen Schlucht komplett ab. Das sind dieselben Klamotten, die er auf der Party anhatte. Der liegt auf dem Rücken in so einer kleinen Pfütze, also so, dass sein Rücken quasi vom Wasser bedeckt ist, aber die obere Hälfte einfach rausguckt. Also es reicht nicht, als dass Kurt komplett im Wasser liegt.
Ja.
Die Kinder beschreiben ihn als in so einer Kruzifix-Pose liegend, also die Arme von sich gestreckt, die Beine zusammen und in den Himmel guckend. Er hatte das gleiche T-Shirt an wie am Abend des Verschwindens, gelb, nicht rot, ich habe glaube ich gerade rot gesagt.
Ja, hast du.
Und der rechte Schuh fehlt. Der wird einige Meter weiter gefunden, zwischen so Geröll steckend. Mhm. Der Fundort ist sehr, sehr nah am Ort des Verschwindens und auch an seinem Wohnhaus. Wenn man von oben so eine Triangel, so ein Dreieck über quasi den Ort legt, dann ist das quasi in der Mitte zwischen diesem WG-Haus und seinem Elternhaus jeweils so eine halbe Meile, also so 600-700 Meter quasi von beiden Spots entfernt.
Okay, also wirklich eine fußläufig gut erreichbare Ecke. War das denn ein Spot, der im Freundeskreis in irgendeiner Weise beliebt gewesen ist? Oder war das auch Neuland für die Freunde, dass es diesen Spot gibt?
Nee, das war ein Spot, der durchaus beliebt war bei allen Jugendlichen der Gegend. Und das war vor allem ein Spot, den sowohl sein Vater als auch seine Brüder in den Tagen nach seinem Verschwinden mehrfach durchsucht haben.
Aha, okay, das wäre nämlich immer eine Frage gewesen. Also er wurde also dorthin gebracht im Nachgang.
Muss, also nicht nur, dass sie da gezielt gesucht haben, sondern sie sind auch mehrfach diesen Weg gegangen, weil das halt eine Abkürzung ist zwischen verschiedenen Stadtteilen und deswegen also häufig frequentiert wird. Und der wurde nicht nur von denen benutzt, da haben auch andere Leute gesucht, da sind auch in diesen Tagen regelmäßig Spaziergänger unterwegs gewesen und die Leiche ist erst 5 Tage nach seinem Verschwinden gefunden worden. Man kann also sicher sein, dass die kurz vorher dann da abgelegt wurde, weil, wie gesagt, regelmäßig da Verkehr war.
Und die Person, die ihn dort abgelegt hat, muss auf jeden Fall auch gewusst haben, dass die Jugendlichen oft dort sind.
Oder sich das gedacht haben zumindest, ja.
Ja, also.
Oder wollte, dass die Leiche gefunden wird.
Ja. Das meine ich ja damit.
Genau, ja.
Es ist ein guter Spot, den man vielleicht ganz gut erreichen kann, wenn eine Person so einen Spot aussperrt und vielleicht weiß, dass die Jugendlichen dort sind, dann weiß die Person auch zu welchen Uhrzeiten, weil die ja in der Regel schulpflichtig sind, wird es wahrscheinlich Vormittagsstunden gewesen sein. Und so könnte ich mir halt einfach vorstellen, dass diese Person das eben genau ganz bewusst dort gemacht hat, weil sie wusste, dort wird er auch gefunden, aber zu einer Zeit, wo er wahrscheinlich dann auch relativ gut unbeobachtet verschwinden konnte bis dahin.
Ja, guter Punkt. Kommen wir auch gleich noch zum möglichen Ablagezeitpunkt. Die Autopsie der Leiche wirft allerdings neue Fragen auf, denn der Coroner kann keine Todesursache ermitteln. Es gibt keine Gewalteinwirkung. Also es gibt keine Spuren von irgendwelcher Gewalteinwirkung. Und es gibt auch zumindest keine für ihn lesbaren Vergiftungserscheinungen. Also es gibt ja auch Gifte, die vom Körper schneller abgebaut werden, wo du dann nicht so typische Sachen findest. Aber er kann keine Todesursache ermitteln und schreibt dann in den Bericht, dass quasi Kurts Körper einfach spontan aufgehört hat zu funktionieren, was natürlich bei einem kerngesunden 17-Jährigen eher unwahrscheinlich ist, zumal auch keine Anzeichen auf irgendwelche bestehenden Krankheitsbilder oder so gefunden wurden. Also man kann jetzt ausschließen, dass der irgendwie, weiß ich nicht, ein Blutgerinnsel im Hirn hatte oder so, ne? Also irgendwas, was er nicht wusste und was ihn dann umgebracht hat. Es gibt einfach nichts an diesem Körper, was Aufschluss darüber gibt, warum der nicht mehr lebt. Und noch etwas anderes ist mysteriös. Kurt ist 5 Tage verschwunden, aber nach Meinung des Gerichtsmediziners maximal 2 Tage tot. Da sind wir wieder dabei, dass er 3 Tage nach seinem Verschwinden von seinem Kumpel David Trusnik auf der Straße gesehen wurde und in diesen Van gelaufen ist. Also, dass man schon davon ausgehen kann, dass er es wirklich gewesen ist, dass es wirklich Kurt war.
Ja.
Und dann umso gruseliger, dass am gleichen Tag dieser Landstreicher auftaucht und sagt, man wird den Jungen in 2 Tagen tot finden und niemals herausfinden, was passiert ist. Und man hat ihn dann 2 Tage später tot gefunden. Das ist schon alles ein bisschen creepy, finde ich.
Ja, finde ich auch. Dieser Landstreicher heißt aber nicht Franco oder so, ne? Wäre jetzt so einfach.
Nein. Nee. Aber was ist jetzt passiert? Ne? Also wo hat der sich jetzt 2-3 Tage aufgehalten, bevor er verstorben ist? Zumal man ja nach ihm gesucht hat und er wusste ja, dass nach ihm gesucht werden würde. Und wenn das wirklich er war, den David Trusnik gesehen hat, dann wurde er ja auch nicht festgehalten. Er hat sich ja frei bewegt mit einem anderen Jugendlichen zusammen und ist dann auch zu diesem Van hingelaufen. Also er hätte ja rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, sich frei zu bewegen und auch dementsprechend auch nach Hause zu gehen, zumindest augenscheinlich.
Fassen wir nochmal kurz zusammen. Dieser Van wurde 3 Tage nach dem Verschwinden gesehen.
Genau, ja.
Dieser Typ kam am selben Tag dorthin.
Genau, ja.
Und das war wie viele Tage vor dem Auffinden?
2, denn der Typ sagte ja, in 2 Tagen wird man ihn tot finden.
Und wie lange muss er schon tot gewesen sein?
2 Tage. Also
das bedeutet doch im Umkehrschluss, Entschuldigung, dass dieser, jetzt wäre natürlich die Frage, was war zuerst da? War erst diese Begegnung mit dem Van oder war erst dieser Typ in dem Laden?
Erst der Van.
Dann ist es geplant.
Ja, es ist dann natürlich eine sehr, sehr spezifische Aussage zu sagen, man wird ihn in 2 Tagen tot finden und man findet ihn in 2 Tagen tot. Ne? Und er hat vorher sehr wahrscheinlich noch gelebt. Also zu diesem Zeitpunkt, wo der Obdachlose in diesem Laden war. Das ist schon sehr, sehr, sehr seltsam.
Ja, aber dann würde ich ja denken, Entschuldigung, ganz kurz, dann würde ich auch denken, dass es eine Verabredung gab zwischen Kurt, Franco und diesem Obdachlosen in irgendeiner Weise, ja, sich zu treffen und dass dieser Obdachlose mal mindestens wusste, was geplant ist, dass er vielleicht nicht selbst den Mord begangen hat, aber dass er zumindest wusste, dass ein Mord begangen wird und dass er deswegen diese Äußerung von sich gab.
Durchaus möglich, ja.
Ja.
Die Polizei von Cleveland hat mitbekommen mittlerweile natürlich von diesem Fall und sie bieten den Kollegen in Newburgh Heights Hilfe an, denn die sind zum einen natürlich zahlentechnisch besser aufgestellt und als Stadtpolizisten sind die auch in so Todesermittlungen besser ausgebildet und eher erfahren. Aber Newburgh Heights lehnt das ab. Also da sind wir wieder bei den Polizisten, die ja von vornherein gar nicht so richtig Bock auf diese Ermittlung hatten.
Ja.
Und wie gesagt, der zuständige Chefermittler Robert Carras wird später wegen 76 Fällen von Drogenschmuggel und verschiedenen Verstößen gegen die Menschenrechte einfach selber verurteilt werden. Also das ist, der war nicht interessiert an einem toten Jugendlichen. Oder wie du schon sagst, eventuell wusste der auch mehr, ne? Also wie gesagt, jemand, der dafür berüchtigt war, Verdächtige zu foltern, indem er sie an heiße Heizungsgeräte nackt gekettet hat, so, also beispielsweise, und auch gerne mal Geständnisse mit Prügel erzwungen hat, also kein netter Mensch.
Ganz finsterer Zeitgenosse, ja.
Ja, und wir erinnern uns, dass dessen Vorgesetzter James Lucas, der Polizeichef der Ecke, der später auch wegen diverser Vergehen verurteilt werden wird, dass der Familie von Kurt quasi untersagt hat, auf eigene Faust zu ermitteln, weil er sie sonst wegen Belästigung anzeigen wird. Also irgendeine Involvierung der Polizei scheint da sogar sehr wahrscheinlich. Mhm. Zumindest wollte man vielleicht auch so eine private Ermittlung torpedieren, weil dann vielleicht auch aufgefallen wäre, wie scheiße die Polizei selber ermittelt. Nicht unbedingt, dass die was damit zu tun hatten, aber einfach dann die eigenen Unzulänglichkeiten aufgedeckt.
Ja.
Es meldet sich eine Frau namens Angeline Reddex, die wohnt in der Nähe dieser Schlucht, also da, wo es quasi zum Eingang dieser Schlucht geht. Wie gesagt, das ist so eine Abkürzung zwischen zwei Stadtteilen. Und sie hat etwas gesehen am Morgen, an dem dann später Kurts Leiche gefunden wurde. Und zwar hat sie zwei Männer gesehen, die in ihrer Mitte jemanden so mit sich mitgeschleift haben. Und der sah aus wie ein bewusstloser Teenager. Sie hat gedacht, das ist ein bewusstloser, betrunkener Teenager, dem ein Schuh fehlte. Also das ist dann ja später auch so gewesen.
Ja, das passt ja.
Und der wurde von zwei Männern eben zu dieser Schlucht gezogen und sie hat gedacht, okay, das sind besoffene Kids, das kommt da öfter vor, wie gesagt, so ein Ort, wo öfter auch mal so die ersten Biere getrunken werden. Und später, als Kurts Leiche gefunden wurde, wollte sie ihre Beobachtung der Polizei melden, aber ihr Ehemann hat dann sie davon abgebracht, hat gesagt, halt dich da raus, das geht uns nichts an, so, deswegen kommt sie erst später damit raus quasi.
Ja, erstmal total krass, dass sie nicht sofort reagiert hat, das kann man sich ja null vorstellen, ehrlich gesagt. Wenn eine Person bewusstlos hergezogen wird und ich sehe, dass ringsherum niemand ist, irgendwie, weißt du, dann ist doch das Logischste, dass ich mal kurz die Polizei anrufe, hey Leute, schaut mal bitte kurz nach, da ist was, irgendwie, da stimmt was.
Ja, nicht. Aber auch geil von dem Ehemann, dass der, weißt du, da wird ein toter Jugendlicher gefunden, sie sagt, ey, ich habe das und das gesehen und der sagt, ach komm, das geht uns nichts an, da halten wir uns mal raus.
Ja, so, geht ne? Halt auch gar nicht, ne? Ich finde hier, das klingt auch so, dass sie als Ehefrau klein gehalten wurde. Was auch total schlimm ist, ne? Ich meine, 80er Jahre, Frauenrechte und so, weiß man ungefähr Bescheid, wo das herkommt.
Aber es geht weiter, denn das kommt quasi nur raus, weil sie das ein Jahr später ihrem Onkel erzählt, weil sie quasi so das nicht vergessen kann. Und der Onkel geht dann zur Polizei von Newburgh Heights und sagt, ey, meine Nichte, die hat da was gesehen, was mit diesem toten Jungen in Zusammenhang steht. Und ihr ermittelt ja immer noch, es gibt ja keinen Täter. Aber die Polizei ruft sie nie an oder befragt sie nie. Also die gehen dieser Sache niemals nach. Da sind wir wieder bei der richtig motivierten Polizeiarbeit in diesem Fall.
Unglaublich.
Ja, also wenn wir uns kurz die Timeline vor Augen führen. Freitagnacht verschwunden. Der Körper wird Mittwochnachmittag gefunden. Laut Gerichtsmediziner 2 Tage tot. Montag wurde er noch von seinem Kumpel gesehen. Montag taucht auch dieser Obdachlose in dem Shop auf. Und Mittwochmorgen sieht diese Frau, wie zwei Männer einen vermeintlich betrunkenen Jugendlichen zu dieser Schlucht bringen.
Ja, ich meine, das Puzzle füllt sich, ne? Das ist, das sind alles genau die Hinweise, die man irgendwie braucht.
Ja.
Aber zwei Jugendliche waren es, ja, die ihn da hingezogen haben.
Nee, zwei Männer.
Zwei Männer. Also, die konnte sie aber nicht näher beschreiben.
Nee.
Hat sie ja nicht.
Das war, ja. Also sie konnte, glaube ich, anhand der Staturen einfach eher sagen, dass die größer und kräftiger waren und die Person in der Mitte einfach schmaler und kleiner wirkt, und dann hat sie halt, ist auf einen betrunkenen Jugendlichen geschlossen.
Okay.
An dem Mittwochmorgen, an dem Tag, wo dann die Leiche gefunden wird, passiert allerdings noch etwas anderes. Susan, die Frau, die diese Halloween-Party geschmissen hat, die ruft Kurts Vater an, Ken. Und die ist panisch, die weiß zwar auch, dass Ken untersagt wurde, von der Polizei privat in diesem Fall zu ermitteln, aber sie sagt, dass sie das Gefühl hat, seit dem Halloween-Abend, dass irgendwer heimlich im Keller des Hauses wohnt, und bittet Ken, mit ihr zusammen nachzusehen.
Ja.
Der fährt natürlich direkt dahin. Die gehen gemeinsam in diesen Keller, der auch von außen betretbar ist und der auch ähnlich wie so ein Keller in so einem deutschen Mehrfamilienhaus so verschiedene Kellerabteile besitzt.
Ja.
Und der ist leer, die finden da nichts. Aber in einer ganz hinteren, stillen Ecke finden die tatsächlich so eine Ecke, die aussieht wie so ein provisorisches Schlaflager, wo irgendwie jemand verschiedene so Bettlaken und Kissen zusammengetragen hat, um da so eine provisorische Schlafstätte zu gründen. Ob das jetzt Kurt war, der da irgendwie die 3 Tage, die wir nicht erklären können, gewohnt hat, oder ob vielleicht sogar dieser Obdachlose da gewohnt hat, das wird sich niemals klären, aber irgendwer hat da offensichtlich gehaust.
Okay.
Es gibt die Theorie, die taucht immer wieder auf, dass Kurt an dem Abend vielleicht eine Alkoholvergiftung hatte, weil der viel getrunken hat und halt auch so Billigfusel gesoffen hat die ganze Zeit. Wie gesagt, der hatte sich offensichtlich was vorgenommen, so. Und dass der vielleicht an dem Abend eine Alkoholvergiftung hatte und dass die Leute aus der WG ihn quasi in dem Kellerabteil abgelegt haben, dass die quasi da diesen Schlafplatz gebaut haben, um ihn da ausnüchtern zu lassen, und er dann da irgendwie zu Tode gekommen ist innerhalb dieser Zeit. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat David Trusnik den gesehen und der ist zu diesem Van gelaufen? War das dann vielleicht doch nicht Kurt? Und warum hat dieser Landstreicher seinen Todestag, beziehungsweise seinen Auffindetag, genau vorhergesagt? Also die Story an sich ist ja logisch, ne? Das könnte sein, dass der nach der Party eine Alkoholvergiftung hatte und da in dem Keller gestorben ist, und dass die Leute, die Party veranstaltet haben, einfach dann, als die Luft rein war, 4-5 Tage nach der Party, ihn dann in diese Schlucht getragen haben, 600-700 Meter vom Haus weg. Das kann man auch bewerkstelligen, ne?
Auf alle Fälle.
Um ihn da abzulegen. Aber da passen dann irgendwie andere Dinge nicht so ins Bild. Und ich weiß nicht, also, das ist mir irgendwie, also ich gehe davon aus, dass David schon seinen Kumpel erkannt hätte, dass er sich nicht da geirrt hat und dass das schon Kurt war, den er Montag gesehen hat. Mhm. Und das spricht ja dagegen, dass er dann zu der Zeit irgendwo im Keller an einer Alkoholvergiftung stirbt, ne?
Ja, zumal es ja auch Hinweise darauf gab, dass er auf jeden Fall die Party verlassen hat. Und ich finde, dieser Obdachlose passt ja auch hier gar nicht mehr rein. Was natürlich theoretisch sein kann, dass der Obdachlose einfach dass es einfach nur tatsächlich eine unheimliche Geschichte war und mehr nicht, ein riesiger Zufall.
Das kann natürlich sein, aber das wäre ja ein riesiger Zufall.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Wie gesagt, die Identität dieses Frankos, die könnte halt auch niemals ermittelt werden. Ich hatte gesagt, es gibt da diesen Craig Franco aus Cleveland. 20-jähriger junger Mann, der 6 Wochen nach dem Auffinden von Kurt erschossen wurde, vermutlich in so einem Diebstahlszenario, dass jemand ihn bestehlen wollte und ihn dann erschossen hat, aber nichts gestohlen hat. Also man könnte jetzt vielleicht auch unterstellen, dass er gar nichts klauen wollte, dass der den einfach nur umbringen wollte und deswegen nichts geklaut wurde. Aber es gibt halt dennoch keine Verbindung außer dem Namen halt.
Ja, und was mich halt auch so sehr wundert, ist, dass der Kurt hier auch eigentlich vorher, wie soll man sagen, als relativ normal beschrieben wird. Also ganz normaler Typ, einfach als niemanden, der jetzt irgendwo Stress mit Leuten hat oder sich mit irgendwas in irgendetwas hineinziehen lässt, irgendwie sonderlich aktiv in Drogengeschäften wäre oder so. Ich meine, natürlich überliefern die Eltern ein Bild des Kindes, das jetzt aus ihrer Sicht schön war, weil sie sich an die guten Dinge erinnern, ne? Aber sie hätten ja wahrscheinlich auch mit hinzugefügt, dass vielleicht in letzter Zeit, wenn irgendwas gewesen wäre, das und das nennenswert war. So, und so war es ja eben nicht.
Das Bild wird auch universell geteilt. Das kommt halt auch dazu, ne? Also wenn jetzt nur die Eltern das irgendwie glorifiziert hätten, dann würde da vielleicht irgendwie ein Lehrer auftauchen, der sagen würde, ja gut, das sehen die Eltern so, aber die Wahrheit ist so und so, oder irgendwelche Freunde würden was sagen, aber das Bild wird universell geteilt. Also das ist, da können wir schon von ausgehen, dass es stimmt.
Mhm.
David, der ihn an diesem Montag gesehen hat, der wird 40 Jahre später nochmal in so einer Doku befragt und der sagt halt, er ist nicht hundertprozentig sicher, ob er Kurt da gesehen hat an dem Morgen, ob er es wirklich war. Aber eigentlich glaubt er schon und kann sich nicht vorstellen, dass er da seinen Freund nicht erkannte und verwechselt hat, weil der halt auch so einen relativ, wie soll ich sagen, wiedererkennbaren Style hatte. So, ne? Also er ist sich eigentlich sehr, sehr sicher. Aber er räumt ein, dass es natürlich durchaus die Möglichkeit gibt, dass er sich geirrt hat.
Ja.
Es kehrt jetzt so ein bisschen Ruhe ein in Newburgh Heights, denn der Tod, der kann nicht geklärt werden und es ist jetzt auch kein grausamer Mord, der die Leute jetzt lange beschäftigt. Kann ja auch sein, dass es einfach ein Unfall war oder einfach ein anderer Todesfall. Ne? Da hat einfach jemand aufgehört zu leben, aber es ist keine zerstückelte Leiche gefunden worden, was jetzt die Leute noch ewig lange beschäftigen würde.
Mhm.
3 Monate später, am 1. Februar 1982, wird ein anderer Teenager in einer anderen Schlucht in Newburgh Heights gefunden, eine halbe Meile von dem Ort entfernt, wo Kurt gefunden wurde. Und auch dieser Junge, Eugene Vett, 13 Jahre alt, liegt in einer Kruzifixposition in einem kleinen Tümpel und auch ihm fehlt der rechte Schuh.
Okay, dann war das mit dem Schuh mal auf jeden Fall kein Zufall. Dass das hier der gleiche Modus operandi zu sein scheint, ist jetzt oder wirkt jedenfalls so, oder sage ich mal zumindest das gleiche Markenzeichen wird hinterlassen. Was ist denn die Todesursache bei dem Jungen gewesen?
Als Todesursache wird ein Sturz in die Schlucht festgehalten im Autopsiebericht, aber eigentlich finden sich daraufhin keine Anzeichen. Also eigentlich ist es so wie beim Fall von Kurt, dass sich nichts findet, was den Tod irgendwie erklären kann, aber weil es Schnee ist, es ist so Schneematsch, liegt zu dieser Zeit und der wird am Fuße von so einem Felsenstück gefunden in dieser Schlucht. Ähnlich wie, kennst du die Szene in Rambo 1, wo er vor diesem Sheriff und seinen Leuten wegläuft und dann springt er doch an so einen Baum, um dem Hubschrauber zu entgehen. Da ist so ein ganz gerade Felsenwand, wo er runterspringt.
Das Bild habe ich nicht mehr vor Augen, ne. Also ich kenne den Film zwar und weiß, wie es ungefähr weitergeht, aber ne, das Bild habe ich nicht im Kopf.
Es gibt auf jeden Fall da auch so eine ganz, ganz gerade, senkrecht runterführende Felsenwand, die in diese Schlucht führt und alles ist schneematschig und dann ist das für die Polizei die logische Erklärung. Er muss da ausgerutscht und runtergefallen sein, obwohl keine Verletzung damit korrespondiert und nichts darauf hindeutet. Aber ja, die Polizeiarbeit hier, die muss man ja nicht weiter bewerten.
Ja.
Also ist das der zweite junge Mann innerhalb von 3 Monaten, der tot in der Schlucht liegt in Newburgh Heights, der rechte Schuh fehlt und die genaue Todesursache kann nicht festgestellt werden. Aber die werden auch nicht als zusammenhängende Fälle betrachtet. Da wird kein Zusammenhang von der Polizei gesehen, denn den zweiten Fall haben sie ja quasi als Unfall abgeschlossen. Der ist ja runtergefallen und der von Kurt, der wird halt als ungelöst zu den Akten gelegt, aber da wird so getan, als ob da kein Zusammenhang besteht. Der rechte Schuh, der ist halt einfach, der fehlt einfach so.
Und das der landet halt zufälligerweise genauso, wie Kurt da lag.
Ja, genau.
Tja, man kann sich das Leben auch leicht machen, ne?
Ja. Ja, ja. Na, wie gesagt, das ist jetzt die Informationslage, ne? Gibt es den Unfalltod, den Alkoholvergiftungstod in dem Keller dieser WG? Dann passen aber andere Dinge nicht. Und auch eine Alkoholvergiftung hätte auch der Gerichtsmediziner rausgefunden. Zum Todeszeitpunkt, also es wurde Alkohol in der Leiche gefunden. 0,11 Promille. Also das deutet auf Alkoholkonsum hin. Aber das deutet darauf hin, dass der Körper schon so lange Zeit hatte, Alkohol abzubauen, dass eigentlich diese toxische Grenze überschritten sein müsste. Also wäre er an einer Alkoholvergiftung gestorben, wäre danach ja kein Alkohol mehr abgebaut worden und die Menge müsste viel höher sein.
Verstehe.
So, also das deutet darauf hin, dass er in der Zeit nach der Party vielleicht am nächsten Tag nochmal irgendwas getrunken hat, sodass einfach nur so ein leichter Spiegel da war, aber nicht unbedingt ein Vergiftungstod daran gestorben ist. Dann wirkt seine Leiche ja auch absolut platziert. Und sie wurde ja offenkundig auch platziert, denn man hat ja gesehen, wie zwei Leute sie dahin getragen haben. Gut, klar, jemanden, der an einer Alkoholvergiftung auf deiner Party gestorben ist, den würdest du vielleicht auch so loswerden wollen, damit du dir keine Fragen gefallen lassen musst, warum du zulässt, dass minderjährige Leute bei dir trinken, ne? Aber ja, Drogen wurden zumindest nicht erwähnt, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Link, den du ansprichst, dass wir hier Polizisten haben, die wegen Drogenhandel rausgeflogen sind und ja, so ein plötzlicher Drogentod ja durchaus auch eine Möglichkeit sein könnte.
Ja, genau.
Oder
warum auch immer die Leichen in so einem Fall dann so drapiert werden, ne? Das ist dann immer noch nicht klar.
Ja, also ich denke, dass er einfach gefunden werden sollte, dass es man einfach so abgelegt hat, wenn jetzt zwei Leute...
Ja, aber ich meine so diese Kruzifixhaltung, weißt du?
Ich glaube, die ergibt sich relativ automatisch. Wenn du und ich jetzt eine Leiche zwischen uns tragen und jeder hat so einen Arm über der Schulter und wir legen den beide zeitgleich ab, dann fallen die Arme ja fast schon automatisch so runter. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Also das könnte sich einfach durch diesen Transportvorgang einfach so ergeben haben. Was natürlich auch eine Idee sein könnte, was die Polizei wieder involviert, dass er nicht unbedingt einen Drogentod gestorben ist, aber dass er vielleicht, oder dass vielleicht die Jugendlichen, wie auch immer, Franco, der Van, diese andere Jugendliche, dass die vielleicht für die Polizei in irgendwelche so Drogentransportgesachen verwickelt waren für diese korrupten Polizisten. Ähnlich wie das englische Mädel, über das wir in der Folge gesprochen haben, die in Spanien halt verschwunden ist, ne?
Ja, oder wurden vielleicht irgendwelche neuen Drogen getestet?
Auch eine Möglichkeit,
auch ja. Auch eine Möglichkeit. Tja, es ist schwierig, ne? Also man hat schon das Gefühl, dass da mehr hinterstecken könnte. Und dass, aber ich halte die Polizisten schon für so klug, dass die beiden Leichen unterschiedlich hingelegt hätten. Also wenn sie, dass sie darüber gestolpert wären. Dass sie nach dem ersten Mal, wenn das halt so durch die Presse ging, dann wirklich drauf geachtet hätten, damit es eben keine Verknüpfungen gibt. Also niemanden, der dafür mutet, zumindest, dass da irgendwas zwischen den beiden besteht, zwischen den beiden Fällen.
Ja, das kann sein. Es gab dann auch keine neuen Entwicklungen. Also wie gesagt, seit den 80ern gibt es im Prinzip nichts Neues. 2019 hat der neue Polizeichef von Newburgh Heights, John Njoa, in der Pressekonferenz nochmal irgendwie erwähnt, dass die Akten wieder geöffnet werden, dass man wieder daran arbeiten wird, mit nach neuen Erkenntnissen, nach aktuellen Ermittlungsstanden quasi eine aktuelle Arbeit anwenden wird, um da vielleicht neue Spuren zu finden. Der Fall wurde in so einer Doku gefeatured, die amerikaweit ausgestrahlt wurde und die auch viele, viele Aufmerksamkeit gebracht hat. Und die Sängerin Selena Gomez, kennst du vielleicht, so ein ehemaliger Kinder-Jugendstar, ja. Ex-Freundin von Justin Bieber. Mhm. Die und ihre Mutter, die haben irgendwie, weil denen das so nahe gegangen ist, Kohle gespendet für Freiwillige, die die ganzen Akten und Zeugenaussagen nochmal durchgehen sollen nach irgendwelchen Auffälligkeiten. Hat bisher alles noch nichts gebracht. Gut, okay. Das ist jetzt 6-7 Jahre her, aber das dauert natürlich manchmal auch seine Zeit alles, ne? Aber das ist halt der
cool,
das ist halt der Stand.
Ja, dass sie da hinterher waren. Und besteht denn nicht die Möglichkeit, dass Kurt dann einfach nur angeschwemmt wurde, wenn der Spot vorher untersucht worden ist?
Ach so, nee, das ist eine Pfütze gewesen, wo er lag, da konnte nichts angeschwemmt werden. Also,
wirklich eine Pfütze, so. Nicht irgendwie so wie eine Pfütze. Am Ufer oder sowas, so ein bisschen, was sich da irgendwie, was angeschwemmt wurde, auch nicht. Nee. Okay, tja. Und gut, dann ist es ja zweifelsohne so, dass ihn jemand dort hingelegt hat. Das ist also, insofern kann es nicht Unfall und Unfall sein, denn dieser plötzliche Herztod oder so beim Jugendlichen ist halt traurig, aber auch möglich. Und von daher nicht auszuschließen unbedingt.
Genau, ja. Ja, aber auch da muss man halt sagen, dass eben nichts auch auf einen natürlichen Tod hingedeutet hat. Ne? Also man kann jetzt so sowas ausschließen wie ein Hirnschlag, ein Aneurysma, ein Herzinfarkt. Also auch dafür ist nichts gefunden worden. Ne? Also das klingt für mich so ein bisschen wie, entweder wurde nicht gut gesucht oder es ist vielleicht eine Art von Gift verwendet worden, die der Mediziner nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, tja. Ja, vielleicht oder, wurde da wirklich irgendwas Drogenmäßiges ausprobiert. Also was dann, ja, das würde ja vielleicht schon Sinn ergeben gewissermaßen, wenn halt irgendwie irgendwelche Kriminellen dort versucht haben, da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas geköchelt haben, um zu gucken, wie das so wirkt. Dann ist quasi die erste Versuchsperson daran gestorben und dann haben sie gesagt, okay, vielleicht lag es an der Person, wir müssen es ein zweites Mal testen, ja, um auszuschließen, dass das eben diese Folge hat. Und dementsprechend dann so auf diese Weise könnte das zweite Opfer halt zustande gekommen sein.
Ja, interessanter Gedanke. Vielleicht gibt es ja Mediziner unter euch, die uns irgendwie ein bisschen erleuchten können. Vielleicht gibt es ja auch eine natürliche Todesursache, die jetzt nicht unbedingt in der Autopsie nachweisbar ist. Ne? Das kann natürlich auch sein. Dann erzählt uns das bitte.
Ja, aber auch dann ist die große Frage, wie die Leiche dorthin gekommen ist.
Und warum? Wenn jemand einfach natürlich stirbt, dann kann man, weiß ich nicht, dann hat man sich nichts vorzuwerfen. Dann kann man einen Krankenwagen rufen, dann muss man sich nicht die Mühe machen, die Leiche irgendwo hinzuschaffen.
Ne? Ja, und die große Frage bleibt hier natürlich, ja, du hast recht, die große Frage bleibt natürlich, was geschah in diesen 2 Tagen oder in diesen 3 Tagen bis zu diesem Van-Tag? Ne?
Richtig. Also, und auch das, was geschah in diesen 5 Tagen? Nach ungefähr 3 Tagen ist er verstorben. Sein Todes- bzw. sein Auffindezeitpunkt wurde prophezeit. Und wenn er aber dann auch gestorben ist, nach 3 Tagen. Er wurde ja trotzdem erst nach 5 gefunden. Wo war die Leiche dann diese 2 Tage, bis sie da platziert wurde? Also warum auch vor allem, ne? Da bleiben 1000 Fragen offen. Ich will noch kurz abschließend erwähnen, er war auf dieser Party mit seinem besten Kumpel Sam Carroll, von dem wissen wir halt, okay, die waren draußen, Sam wollte die Jacken holen, als er wiederkam, war Kurt verschwunden. Sam wurde natürlich auch überprüft im Hinblick auf eine mögliche Täterschaft oder Mittäterschaft, dass er vielleicht mehr wusste und irgendwie durch seine Erzählung die Geschehnisse der Nacht so ein bisschen verschleiert und in eine falsche Richtung lenkt. Der hat aber 3 Lügendetektortests bestanden, also in verschiedenen Zeiträumen, und seine Aussage ist immer konstant geblieben, beziehungsweise glaubwürdig und nachvollziehbar, ne, sodass die immer als glaubwürdig eingestuft wurde. Allerdings ist der ein paar Jahre später an einer Überdosis gestorben. Der ist dann drogensüchtig geworden, hat sich dann irgendwann eine Überdosis, also mit dem kann man auch nicht mehr arbeiten, den kann man nicht mehr befragen.
Ja, ich würde meine Theorie von der großen Verschwörung noch um eine Komponente erweitern wollen, und zwar, dass dieser Landstreicher gar nichts damit zu tun hatte, sondern dahin geschickt wurde, um das zu sagen, eben um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und dann ist er eben verschwunden. Ja, dann ist und bleibt er so der, nicht Unbekannte, aber zumindest der, er passt in das Bild eines Täters, ja. Er ist ja so eine dunkle Person, ein Landstreicher, ein Obdachloser, ja, der muss ja was Böses vorhaben. Und im Prinzip wurde er nur ausgetrickst. Man hat ihm irgendwas gegeben dafür, dass er es macht, zieht diese Show ab, verschwindet dann ebenfalls, ja. Oder ne, jemand schafft ihn fort, eben die gleichen Personen. Und man hat eine Geschichte. So, weißt du? Das ist also eigentlich ein Platzieren eines Story-Elements, was dazu beiträgt, dass so die Aufmerksamkeit von anderen Personen abgelenkt wird.
Das ist ein richtig, richtig guter Gedanke. Den hatte ich ehrlich gesagt nicht beim Durcharbeiten der Information. Das kann durchaus so gewesen sein. Das ist gerade jemand, der so ein bisschen psychisch labil ist, den kann man vielleicht auch für sowas einspannen, ne? Kann man sich gefügig machen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sau, sau spannender Fall, finde ich. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich einfach auf Community-Feedback hoffe und warte und mich freue. Was denkt ihr, was da passiert sein könnte? Wie passt das alles zusammen? Hat vielleicht dieser 6 Wochen später getötete Craig Franco doch irgendwas damit zu tun? Und gibt es da eine Connection, die wir nicht sehen? Also wie gesagt, die Polizei hat das natürlich nur wegen des Namens und wegen des ähnlichen Todeszeitpunktes vermutet, dass er gemeint sein könnte. Was denkt ihr, was ist da passiert? Ist es vielleicht einfach wirklich nur eine super unspektakuläre Geschichte, wo ein junger Mann einfach an irgendeinem natürlichen Tod gestorben ist und dann weggeschafft wurde, weil die Leute mit der Polizei nichts zu tun haben wollten? Oder steckt da mehr hinter? Und ich glaube, es gibt genug Punkte, die darauf hindeuten, dass da doch mehr hinter steckt.
Ich glaube auch. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Ende, ne? Fabian, hast du noch irgendwas Lockeres zum Ende?
Nee, ich habe nichts Lockeres. Ich hatte eigentlich... Eigentlich hatte ich, glaube ich, einen Track der Woche, aber ich habe es komplett vergessen. Ja.
Ich habe mittlerweile, ich habe jetzt dran denken müssen, weil ich unseren Live-Mitschnitt aus Leipzig gehört habe und Franziska ja so diese Prinzessin-Sache reingebracht hat und dann sagte, sie sei diese wilde Rothaarige, diese Merida. Den Film habe ich, mittlerweile gesehen und er ist lustig. Ich glaube, das ist, ja, die kann man sein, das ist cool.
Ich hatte den vor Jahren schon mal gesehen, deswegen wollte ich die ja kurz auch sein, aber dann hat sie das ja quasi für sich beansprucht und Gentleman, wie ich bin, gebe ich ihr das natürlich, ne, das ist ganz klar.
Klare Kiste.
Ja, ne, es ist cool, ich muss auch sagen, der Mitschnitt ist auch cool geworden, die Tonqualität hat mir sehr, sehr gut gefallen und,
ja, sehr cool, vielen lieben Dank ans Team von Leipzig Belauscht.
Ja, und Franziska hat die Folge geschnitten, das heißt, ich hatte gar keine Arbeit damit, perfekt.
Ja, Mann, in diesem Sinne, hast du nichts Lustiges mehr jetzt zum Abschied?
Ich habe nichts mehr, ich bin jetzt platt und will noch ins Gym und muss noch die Hunde zum Kacken lassen. Ja, das Wichtigste zuerst natürlich.
Dann lass die Dinge geschehen.
Ja, ich lasse den Dingen ihren Lauf. Ihr könnt alle mal ein bisschen Liebe da lassen für meine Gabi, meinen kleinen Hund, der ist vor einer guten Woche am Kreuzband operiert worden und ist leider ein sehr quirliger und aktiver Hund und es ist wirklich gar nicht so leicht, die jetzt noch im Zaum zu halten, bis es gefahrlos ist. Also Erna hat ja auch schon 2 Kreuzband-OPs hinter sich. Die ist allerdings ein vernünftiger Hund und nicht so ein Kamikaze-Köter wie Gabi. Das ist echt ein anderes Kaliber. Ja.
Props gehen raus an diese Namensgebung. Gabi und Erna natürlich auch von mir. Alles Gute und gute Besserung an diesen Kamikaze-Köter.
Danke. Ja, danke euch fürs Zuhören und ich habe schon Fälle für die nächsten Male hier im Köcher. Ihr könnt euch auf was gefasst machen, auf jeden Fall.
Ich bin sehr gespannt. Also, bis dann, Leute, und denkt dran, save the date, 31. Juli 2026. Bis dahin.
Open Air Kino Siegen, kommt dahin. Wenn ihr von außerhalb der Stadt kommt, macht mal einen schönen Tag in Siegen. Ist eine nette Stadt, einfach mal zum Rumhängen. Der Schlosspark ist ein schöner Ort. Es gibt nette Eisdielen rundherum. Wenn ihr kulinarische Tipps braucht, schreibt mich an. Ich sage euch, wo ihr hingehen müsst. Ja, kommt vorbei. Macht die Hütte voll. Bis dann.
Ciao.
Ciao.